aufmerksam, Thomas, lesen jetzt Kapitel 17 komplett. Thomas, sei so lieb. Alle bitte auf Ihrem Blatt, Seite 2 von 3, da wo steht Achab von Israel. Bruder, Freund, haben Sie es? Haben Sie die Stelle? Ja, schauen Sie in Buber, da wo mein Pfeil ist, 17,2, liest uns Thomas Ness, der Bochumer im Bamberger Exil.
Oh, ich habe noch ein paar mehr Exile zu finden.
Ja.
Geduldet.
Ja. Und hier bist du im kleinen Paradies zu Löwenstein. Okay, Thomas Ness Nummer 2. Da geschah.
Da geschah zu ihm seine Rede ein Sprechen. Geh fort von hier, wende dich ostwärts, verbirg dich im Bachtal Krit, das dem Jordan zugewandt ist, so soll's geschehen. Aus dem Bach musst du trinken, aber die Raben entbiete ich, dich dort zu versorgen. Er ging fort und tat nach seiner Rede, ging hin und blieb im Bachtal Krit, das dem Jordan zugewandt ist. Die Raben kamen zu ihm, mit Brot und Fleisch am Morgen, mit Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bache trank er. Aber es geschah nach Ablauf von Tagen, dass der Bach vertrocknete, denn Erguss geschah nicht im Land. Da geschah zu ihm seine Rede ein Sprechen. Erhebe dich, geh nach Zarpat, dem bei Sidon, bleibe dort wohlan, eine Witfrau dort erbiete ich, dich zu versorgen.
Witfrau heißt Witwe bei Buber. Witfrau ist Witwe.
Das ist ein alter,
deutscher Ausdruck. Weiter. Er hob Vers 10. Sich,
ging nach Zarpat. Er kam zum Einlass der Stadt. Wohl. Dort stoppelte eben eine Witfrau Holz zusammen. Hier rief er zu, er sprach, hol mir doch ein wenig Wasser her im Gefäß, dass ich trinke. Sie ging es zu holen, er aber rief ihr nach. Er sprach, hol mir doch auch einen Bissen Brot in deiner Hand. Sie sprach, so wahr er, dein Gott lebt, hat's irgendein Gebäck bei mir, sondern nur einen Griff voll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Wohl, da stopple ich eben ein paar Holzreiser zusammen. Komme ich heim, mache es zurecht für mich und für meinen Sohn, dass sie es essen und sterben. Eliahu sprach zu ihr, fürchte dich nimmer. Komm hin, mach's nach deiner Rede, doch mache mir vorher davon einen kleinen Rundback. Bring ihn mir heraus, für dich und für deinen Sohn mache nachher einen. Denn so hat er gesprochen, Israels Gott, der Mehltopf wird nicht alle, dem Ölkrug mangelt's nicht, bis auf den Tag, der Erguss ergibt über das Antlitz der Scholle. Sie ging, sie machte es nach der Rede Eliahus. Zu essen hatte sie und er und ihr Haus die Tage hindurch. Der Mehltopf wurde nicht alle, dem Ölkrug mangelte es nicht gemäß seiner Rede, die er durch Eliahu geredet hatte. Nach dem Beredeten geschah, der Sohn der Frau der Hauswirtin erkrankte, seine Krankheit wurde sehr heftig, bis das nicht ein Hauch mehr in ihm war. Sie sprach zu Eliahu, was haben ich und du gemein, mein Gottes? Gekommen bist du zu mir, meinen Fehl zu erinnern und meinen Sohn zu töten. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn von ihrem Schoß. Er stieg mit ihm hinauf in den Dachaufbau, wo er selber sein Bleiben hatte. Dort legte er ihn auf sein eigenes Bett. Er rief zu ihm, sprach, du, mein Gott, auch der Witwe, bei der ich zu Gast bin, willst du bös tun, ihren Sohn zu töten? Er passte sich über das Kind hin. Dreimal er rief zu ihm, sprach, du mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes an sein Eingeweid einkehren. Er hörte auf die Stimme Eliahus. Die Seele des Kindes kehrte an sein Eingeweid heim, es lebte auf. Eliahu nahm das Kind, er trug es vom Dachaufbau hinunter ins Haus, gab es seiner Mutter. Eliahu sprach, dein Sohn lebt. Die Frau sprach zu Eliahu, jetzt erkenne ich, ja, ein Mann Gottes bist du und seine Rede ist in deinem Mund getreulich.
Danke, wunderbarer Thomas. Eine aufregende Geschichte, die Sie wahrscheinlich schon 100.000 Mal gelesen haben. Und wir werden das mit prophetisch, mit Devi-Augen betrachten. Ich garantiere, Sie werden heute Dinge erleben, die Sie noch nicht erlebt haben, sei es in 88 Jahren sei es in 60 Jahren, sei es in 36 Jahren, Sie wissen, wen ich anspiele. Wir werden Aufregendes erkennen. Ich möchte Sie jetzt bitten zu zweit, damit wir auch ein bisschen Gruppenarbeit haben. Sie sprechen bitte mit Ihrem Tischnachbarn unter Maßgabe folgender Fragen. Warum beruft Gott ihn erstens zu Ahab zu gehen und warum muss er dann weggehen? Warum spricht dann Gott zu ihm, nachdem er ihm gesagt hat, geh eben zum König von Israel, sprich zu ihm und warum muss er dann in Sekundenstelle verschwinden? Ich möchte, dass Sie genau die Entwicklung dieses Geschehens anschauen. Warum sagt ihm Gott, geh fort von hier, wende dir ostwärts zum Bachtal Kerit? Was geschieht da? Was ist da jenseits der Äußerlichkeiten an Tiefgang, so wie wir es ja heute schon gemacht haben? 10 Minuten mit Ihrem Tischpartner, kein Smalltalk, hochintensiv, sofort zur Sache. Ruth Moriah, Mutter, komm zur Sache. Frau Moriah Graf ist ja eine liebe Freundin und von Deborah und mir. Moriah Graf sagt mir, dass ihr Sohn, ein Mann im Geschäftsleben, so wie die unsere Giovanna, ihr manchmal sagt, wenn Moriah gerne in diese rabbinische Exegese kommt und gern rabbinisch-exegetisch langatmig wird, was wir ja beide lieben, sagt die, ihr Sohn, der ein Mann des Wirtschaftslebens ist, Mutter, komm zur Sache. Mutter, komm zur Sache. Und so möchte ich Sie auch ganz herzlich bitten, 10 Minuten knackig und intensiv. Kein Smalltalk, kein Kaffeekränzchen, sondern herauszuarbeiten, warum sagt Gott Charlie, lieber Charlie, liebe Silke, geh wieder in den Nachhall, in den Fluss, nachdem er vorher zum König war. Was hat es mit der Witwe auf sich? Warum muss der Sohn sterben? Was passiert da eigentlich? Ich möchte, dass Sie die Zusammenhänge erklären. Das sind doch scheinbar so Fetzen. Warum muss er zum Fluss gehen? Was bedeuten die Raben? Was soll diese Affentheatergeschichte? Ich möchte, dass Sie wirklich fundiert arbeiten, bevor ich Ihnen natürlich verrate, was Raben auf Hebräisch bedeutet und ich damit Ihnen die Offenbarung schenke, dass Sie mal selbst spüren, was soll dieses Theater mit den Raben? Kann er nicht aus dem Bach irgendwas kriegen? Warum muss Gott ihm Raben schicken, die im Fleisch gehen? Und warum muss er dann zu einer Witwe gehen? Warum die Witwe? Warum nicht eine Frau, die im Leben steht? Warum muss der Sohn auf einmal sterben? Denken Sie an meinen Leitsatz, die Bibel, ihr Lieben, ist ein fragwürdiges Buch. Und ich möchte, dass Sie sich fragen lassen, beziehungsweise die Bibel befragen, Jakob, was passiert da? Bitte in die Tischarbeit mit Ihrem Nachbarn, Uli, jeder mit seinem Nachbarn und intensiv, kein Smalltalk, keine Märchen, sondern Mutter zur Sache. Auf die Plätze, fertig, los. Mutter, komm zur Sache.
Was ist mit dem Vater?
Auch der Vater. Vater, komm zur Sache. Genau. Viel Erfolg. Passt zusammen, der Rabbi ruft alle Schüler zusammen. Im jüdischen Herbst, ich muss euch ein ganz großes Lob aussprechen. Ich habe gute, tiefe, anregende Gespräche gehört. Ich spüre, dass überall zur Ehre Gottes gebrannt wird. Ich rieche schon den Rauch und ich sehe die Feuerzungen. Und jetzt wird es richtig heftig. Wir fassen zusammen, ich darf bitten, Mutter zur Sache. Was? Achso, okay. Maximal. Mutter zur Sache. Okay, also was passiert hier? So war er lebt, momentan. Gott spricht, seine Rede geschah zu ihm. Jetzt möchte ich, dass Sie auf die Tiefe der hebräischen Sprache achten. Warum sagt Huber, Rita von Bühler, schauen Sie auf zwei, da geschah zu ihm seine Rede ein Sprechen. Wer ist hier tiefgründig? Warum sagt Huber nicht so wie alle anderen, ihr Lieben, Gott sprach zu ihm? So fängt das Spiel erstmal an. Wer hat das herausgearbeitet? Wer hat herausgearbeitet, warum dieses merkwürdige Deutsch, da, und das ist natürlich perfektes Hebräisch, ist Christel Lanzing, da geschah zu ihm seine Rede ein Sprechen. Was denkt sich Huber, wenn er Giovanna so komisch übersetzt? Verdeutscht, Giovanna.
Ich möchte das verdeutlichen. Aber was genau?
Ja, es ist schon richtig. Kurze, knackige Antworten. Assyrien zur Sache? Ja, völlig richtig, aber ich brauche noch etwas. Dvora, da geschah zu ihm seine Rede. Wiebke, was ist dieses komische Deutsch? Was passiert da? Warum sagt Huber nicht, Gott sprach zu ihm?
Ich denke, das ist da wahr.
Was ist es nämlich? Was?
Das ist ja nicht nur eine Rede, das ist ja auch
Ja.
Darüber
haben wir Boron und ich nämlich schon lange gesprochen. Wer ergänzt das nämlich? Wenn Gott zu mir, Thomas, du nimmst auf.
Ja, wenn Gott spricht, dann ist es ja, also wie soll ich sagen, das ist eine Offenbarung, er ist da, das ist ein Ereignis, das schmettert.
Rita von Bühler, das ist es.
Das ist nicht einfach
wenn
nur,
Gott zu mir spricht, ist es ein Geschehen. Das ist nämlich, das ist für unsere Abris, für unsere Prophetenarbeit wichtig. Das ist völlig neu für Sie. Sie haben bei Luther immer gelernt, Gott sprach zu Elia oder Gott sprach zu Mose. Vergessen Sie es ab heute. Jedes Sprechen, Vaidabel Adonai el Moshe lemor. Und Buber macht das an jeder Stelle. Es geschieht etwas mit mir, wenn Gott zu mir spricht. Das ist nicht einfach, Rita von Bühler, mach's gerade den Ventilator bitte an. Oder ich nur als Gespräch, noch holst mir gerade mal ein Stück Saft. Nein, ich erzähle das doch. Das ist doch ein Beispiel. Wenn Gott spricht, ist das ein Geschehen. Und das, darum gibt es Buber, die Rede Gottes ist ein Geschehen, in das der Prophet oder der Navi ganz einbezogen ist. Es ist nicht nur ein Sprechen, es ist ein ganzheitliches Geschehen. Und darum eben ein Sprechen. Das Sprechen steht im Kontext, ihr Lieben, eines größeren Geschehen. Und das ist die tiefere Bedeutung von Vayedaber Adonai El Eliyahu Lemor. Darum muss man die hebräische Sprache wirklich verstehen. Es ist nicht nur ein Sprechen, sondern es ist ein Geschehen, das sich durch Sprechen ausdrückt. Gott wendet sich ihm zu. Und durch dieses Zuwenden entsteht etwas in ihm, was durch das Sprechen unter anderem seinen Ausdruck findet. Aber nicht nur. Sondern Sie wissen ja, bei Ezekiel kann es passieren, dass der Prophet sich auf den Boden wirft. Dass der Prophet stumm wird. Dass der Prophet nicht mehr essen und nicht mehr trinken kann. Es ist am wenigsten einfach nur, geh mal hier und hol mir was. Oder geh mal dorthin. Am allerwenigsten. Sondern es ist ein umwerfendes, überwältigendes Geschehen. Und das tut Buber mit diesen Worten aus. Geh fort von hier, wende dich ostwärts, verbirg dich im Bach Takrit, das in Jordan zugewandt. Was bedeutet das bitte? Wer hat das wirklich verstanden? Wer hat diesen dritten Satz wirklich verstanden? Charlie, was höre ich? Charlie, komm. Charlie, zur Sache. Vater, komm zur Sache. Lieber Charlie, hast du verstanden, was hier passiert? Was macht Gott mit Eliyahu? Warum schickt er ihn auf einmal in einen Fluss namens Krit? Charlie, laut, ich höre nichts. Ich höre nichts.
Ja, ich war auch schon ein Satz vorher, wenn ich wusste, das war auch schon.
Richtig, genau, wunderbar, Charlie.
Das ist das Erste. Ja, habe ich dann das, so eine Aufwand, der Anfang, des Hellen.
Ja. Ja, richtig, richtig. Osten, im Osten geht die Sonne auf, so, das ist genau richtig. Er muss zurückgehen, Kedma oder Kadima. Und nein, ja, auch.
Kadima, das heißt auch, das heißt, das hat alles was damit zu tun.
Ja.
Also
ja, der Jude hat es. Ja. Und vorwärts gehst du, wenn du zum Ursprung gehst. Wenn wir bitte notieren, Kedem ist immer der Ursprung. Wenn ich zum Ursprung gehe, bin ich ja vorwärts. Insofern ist das richtig, was Dora sagt. Aber es ist bitte nach Osten. Denn im Osten, wenn Sie notieren, Osten ist immer der Ursprung. Aus Osten. Es Oriente Lux, aus Abraham, Isaac, Jakob und Josef kommen ja aus dem Ursprung, aus Kedem. Und Kedem ist das Kadmon, ist das Ursprüngliche. Daraus wurde der neohebräische Ausdruck eben Kadima, was ja vorwärts bedeutet. Aber ich kann nur vorwärts gehen, wenn ich mich auf meinen Ursprung besinne. Und wir werden gleich darüber nachdenken, was dieses Theater überhaupt soll. Warum Gott ihm sagt, jetzt gehst du bitte zurück nach Kedem, an einen bestimmten Fluss in der Nähe des Jordans. Es hat das mit Ursprung natürlich zu tun. Mit Ursprung, mit Entstehung, mit Herkunft. Silke?
Ja, und auch mit Quelle, weil dieser Bach, der fließt dann ja...
Ja. Wunderbar. Genau. Und jetzt schauen Sie mal kurz her. Jordan ist nämlich das Gebiet nicht weit von Tischbi. Sie können sich das hier auf meiner Karte anschauen oder in der Bibel. Hier fließt der Jordan und hier ist Tischbi seine Stadt. Er muss zurückgehen zu seiner Stadt Schunem. Und er war vorher in Samarien. Können Sie sich anschauen, das auf der Karte, damit Sie ein bisschen geografisches Gefühl haben. Hier im Osten ist seine Heimat, Gilead. Und er geht in das zentrale Geschehen König Achabs, das ist in Samarien, wo er seinen Berg baute. Und Gott sagt ihm, geh bitte zurück in deine Heimat. Jordan ist ganz nah an Tischbi, dieser Ort, den man lokalisiert hat im Ostjordanland. Und dort ist einer, wie Sicke sagt, einer der Zuflüsse, Nebenflüsse des Jordan. Dorthin muss er gehen. Wir werden gleich über die Wassermetaphor sprechen. Aber warum sagt er ihm, geh fort, verbirg dich, warum verbergen? Warum verbergen im Bach Takrit? Warum verbergen? Vor wem oder was verbergen? Givana?
Dem König.
Dem König warum? Was könnte passieren?
Gut, er hat ihn ja nicht gerade angeredet.
Richtig, Gefahr. Richtig, er könnte ihm was tun.
Und es muss jetzt auch ein bisschen Zeit vergehen, bis diese Not erstmal eintritt und
ja.
Zeitpunkt, dass auf die Dürre
wird. Richtig, ja.
Die richtige Zeit ist noch nicht gekommen.
Richtig. Das heißt, Gott sagt seinem Propheten, seinem Navi, ich möchte, dass du dich verbirgst. Jetzt haben wir eine andere Frage. Warum hat Gott es nötig? Verstehen Sie, ich will Ihnen Lust machen zu fragen. Warum muss Gott seinem Prophet sagen, du musst dich verstecken? Gott kann ihn doch sofort in den Himmel kurz nehmen oder ihm einfach seinen Schutzpanzer auf die Haut legen. Wozu muss Gott seinen Befohlenen verstecken vor einem Menschen? Ist Gott irgendetwas unmöglich? Verstehen Sie, stellen Sie Fragen, Wiebke. Warum muss Gott seinen Geliebten verbergen vor irgendetwas? In Gott bin ich doch geworden. Ja, Thora?
Wir haben vorhin gesehen, dass wenn man weiterliest, heißt es ja, dass Gott ihn versorgt mit Brot und Fleisch. Das heißt, das, was er jetzt durchmacht, ist eigentlich seine Fußgemeinde. Denn in der Wüste wurde das Volk ja auch mit Manna und Wachteln versorgt, also auch mit Brot und Fleisch.
Ja.
Und Elia erlebt jetzt seinen Wüstenetapp und das gehört vielleicht auch für ihn zu seinen Erfahrungen dazu.
Ja, ist auch ein schöner Gedanke. Dass er mit Fleisch und Brot, mit Manna und Fleisch versorgt wird. So wie die Kinder Israels, sein Volk, das geht in die richtige Richtung.
Mit auch in der Wüste war ja jetzt nicht gerade viel Regen, da mussten sie auch irgendwo hingehen.
Ja.
Also Gott musste sie auch mit Wasser versorgen.
Ja.
Von daher erlebt er da nochmal etwas, was ihn wieder mit Moschee verbindet.
Richtig, genau, mit Moschee. Sehr schön. Die Anbindung an Moschee ist wichtig, Moriah. Er ist der neue Moschee. So tief geht die Prophetie. Er erlebt, das ist sehr schön, was Thora sagt, wir gehen noch weiter, aber das ist schon mal ein wichtiger Gedanke, Margit. Eliyahu wird in die Mose-Position hinein konfiguriert. So wie Mose sich übrigens auch verbergen musste, Moriah, vor wem musste sich Mose verbergen? Vor Pharao, dessen Angestellten, dessen Sklaventreiber er ja ermordete. Und Silke, Gott sagt ihm, bitte verbirg dich vor ihm. Und wird jetzt die Frage, warum muss er sich verbergen vor einem Menschen? Warum muss Gott einem Menschen sagen, Rita von Bühler, verbirg dich vor einem Menschen? Kann Gott ihn nicht beschützen? Ist Gott zu schwach, ihn zu beschützen? Was könnte dahinter noch stecken? Richtig. Ja. Vor wem soll sich Elia wirklich verbergen? Gehen wir mal in die Tiefe. Wenn Sie sich anschauen, da ist der furchtbare König Israels, Ahab, 9. Jahrhundert vor, massiv, brutal, mit seinem Omri, der Vater noch, und seinem Jechiel, es geht ja drunter und drüber. Und wer ist nämlich noch viel schlimmer zur Zeit Ahabs? Wer ist nämlich viel schlimmer? Isabel. Isabel ist es nämlich. Die Isabel ist die eigentliche Hexe, wenn Sie notieren. Die eigentliche Hexe hinter Ahab, notieren Sie, ist die Isabel. Auf Deutsch Isabel, aber im Hebräischen Isabel. Wir werden gleich den Namen Isabel klären. Wenn Sie bitte notieren, die eigentliche, wirkliche Hexe, die grauenvolle Hexe, die Xantippe, ist nicht Ahab, sondern ist Isabel. Isabel ist die treibende, mörderische Kraft. Wir werden das mehr spätestens morgen machen bei Naboths Weinberg. Sie ist die Gefahr, die ihn völlig verdirbt. Das spricht ihn nicht frei von seiner Schuld, aber es dokumentiert, wie sehr eine Frau zu einer Furie werden kann. Moral, du kennst das ja aus der griechischen Mythologie. Die Isabel ist eine Furie. Eine Furie ohnegleichen. Und die Frau Isabel kennt nur eins. Macht um jeden Preis. Und die Frau geht über Leichen. Die Frau, Stichwort der Prophetenmord, den sie ja später initiiert, geht über Leichen. Warum? Weil sie sich völlig verschrieben hat. Und diesen Ausdruck haben wir noch nie in der Bibel. Die Frau Isabel hat sich dem Bösen verschrieben. Das ist eine Steigerung von Götzendienst ohnegleichen. Sie ist völlig verfallen dem Dämonischen ihrer Gottheit, nämlich dem Etbaal, diesem Gott, den sie ja dient. Und sie hetzt ihren Mann permanent auf, Götzendienst und Unmenschlichkeit zu praktizieren. Und letztlich muss er sich vor ihr schützen. Natürlich können wir auch ihr sagen, warum hat es Gott nötig, einen Menschen zu verbergen. Aber der Punkt ist folgender. Gott operiert immer in den Begriffen und in den Bedingungen, ihr Lieben, der Zeit, in der die Menschen leben. Natürlich könnte Gott ihn da rausziehen und auf eine Insel der Glückseligkeit bringen. Will aber Gott nicht. Denn wenn Menschen etwas produzieren, wenn Menschen sich etwas eingebrockt haben, sind alle Menschen involviert in dem Kontext, in dem sie stehen. Und Eliyahu ist zwar ein Navi, ein Künder, der natürlich unter Gottes Geist steht und später auch eine Entrückung erleben wird, aber die ist noch nicht angesagt. Die steht noch nicht an. Und darum muss er in der Bitterkeit, Rita von Bühler, in der Schmerzhaftigkeit seines Volkes mitleiden und mitfühlen. Und Gott sagt ihm, ich warne dich, diese Furie wird dir das Leben sehr hart machen. Es kommt ja zu einem Prophetenmord an ihr. Und die Frau kennt kein Pardon. Sie ist besessen von ihrem Baalkult und hetzt das ganze Land auf gegen die Priester Gottes. Wir werden diese Konfrontation noch am Berge Karmel erleben. Und darum sagt Gott ihm, geh bitte in deinen Ursprung zurück, nach Gilead, in deine Heimat, da wo du geboren bist, da wo deine Kraft ist, und geh bitte zu einem Nachal Kerit und da wirst du die Raben erleben. Und bevor wir über die Raben sprechen, wer weiß, was das Wort Kerit bedeutet? Jetzt ist es nämlich nochmal spannend. Dieser Fluss ist nicht näher bezeichnet, das ist einer der Nebenflüsse, wie gesagt, vom Jordan, aber wer weiß, was Kerit, Karet, bedeutet im Hebräischen? Wo sind die Hebräer? Hulda, Waltraud. Vermutungen, Waltraud. Nein, nein, nein. Wer hat das schon mal gehört? Unser Freund, Freund?
Vielleicht
mit Schneiden. Wissen Sie das? Haben Sie nachgeschaut?
Nein.
Sehr schön. Herr Freund, sagen Sie öfter sowas. Richtig. Bruder, mein Freund, unser Freund aus Eppingen im Kraichgau hat es sehr schön erfasst. Da hilft kein Rumrätseln, das muss man einfach wissen. Die Wurzel von Karet, Krit, heißt Karet. Und Karet heißt schneiden, trennen, abhaken, durchtrennen. Und jetzt wüsste ich noch von Ihnen, damit wir noch in die Tiefe weitergehen, beziehungsweise auf 5000 Meter heute landen, war in welchem Kontext, Freund, wissen Sie, das steht dieser Terminus, nämlich ein Terminus technicus, ein ganz fester Begriff in der Bibel. In welchem Kontext wird geschnitten, Bruder Freund? Was? Nein, der Bund selbst wird geschnitten. Schreiben Sie auf, wenn man im Hebräischen sagen will, schon zur Zeit Abrahams, ihr Lieben, einen Bund besiegeln, sagt man Lichrot Brit Moria, das kennst du wahrscheinlich. Lichrot Brit, einen Bund besiegeln oder einen Bund schneiden. Ein Bund schneiden nennt man im Hebräischen wie bei uns heute einen Vertrag abschließen. Wenn Givana mit ihren reichen, was hast du da? Reiche Anwälte oder was, ne? Hast du da?
Ja.
Wenn sie ihre Millionäre in Frankfurt einen Vertrag abschließen, sagt man nicht einen Vertrag abschließen, sondern einen Bund schneiden. Und ich wüsste von Ihnen gerne, warum man sagt einen Bund schneiden. Nein, beides ist fest. Wenn Sie schneiden, ist es auch fest im Orient. Warum, woher kommt dieser Begriff des Schneidens? Was wird wirklich geschnitten, liebe Genua?
Ich dachte, man früher geritzt hat.
Nee, nee, nein. Das ist was anderes. Nein, das wäre ja kein Schneiden, das wäre ein Ritzen. Hier wird wirklich etwas geschnitten. Was? Genau, genau. Genesis 15. Genesis 15 in der Bibel steht, dass Abraham die Fleischstücke schnitt. Gott schnitt mit ihm einen Bund. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, wie das im Orient aussah, Ingeborg Mimran. Wenn der Orientale einen Bund abschließt, das ist das Gleiche wie abschließen. Schließen hat ja auch was mit Beenden zu tun und damit steht etwas fest. Wenn ich ein Orientale bin und mit Ingeborg Mimran einen Bund schließe, habe ich natürlich kein Papier und keine Tinte und kein Kugelschreiber. Sondern ich nehme ein Tier, ein Kalb, und wir beide schneiden das Kalb in Stücke und laufen zwischen den beiden Stücken, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir uns zwischen einer bindenden Verpflichtung befinden, so wie das Tier gestorben ist. So haben wir uns verpflichtet, endgültig etwas zu leisten. Und die beiden Vertragspartner, das ist bekannt, laufen zwischen zwei geschnittenen Tierstücken. Und das ist ein uralter Brauch, das ist nicht nur bei Abraham der Fall, das hat jeder Orientale getan. Und dieses Schneiden ist Ausdruck für eine verbindliche Entscheidung. In das deutsche Wort Scheidung hat ja auch was mit Schein zu tun. Und da gibt es noch eine Zusatzüberlegung, die Orientalen auch aufnahmen. Wenn du vertragsbrüchig werden solltest, dann soll es dir so ergehen wie dem toten Tier, dann möge Gott dich auch in Stücke schneiden. Das ist die Idee des Bundes, den man im Orient schließt. Ein Bundesschluss wird mit geschnitten, mit geschnittenen Tierstücken. Und das ist ein Opfer. Die geschnittenen Stücke sind ein Opfer, die man Gott weiht, um den Vertrag, um die Verbindung festzumachen. Die steht dann fest. Wie war das? Und warum sagt ihm Gott, geh in einen Fluss, der mit Schneiden oder mit Bund zu tun hat? Der riecht schon etwas. Das ist alles hochsubtil. Warum heißt der Fluss ausgerechnet, wir wissen gar nicht, wo der fließt, aber er fließt am Jordan in der Nähe seiner Heimat. Hulda, warum geht er an einen Fluss, einen Nebenfluss des großen Jordan, der zu tun hat mit Schneiden? Was passt das? Wer ergänzt meinen Satz? Schneiden, Bund, Jordan.
Ja, Gott hat den Bund geschlossen mit Abraham.
Ja, ja. Ja, ja, ja. Kannst du noch etwas ausführen?
Ja, dadurch, dass das Volk durch den Ungehorsam den Bund gebrochen hat,
ja.
muss dieser Bund irgendwann wieder erneuert werden.
Also ja.
Wenn es quasi wieder Regen gibt.
Ja, Sie sehen, Deborah denkt rabbinisch. Sie sehen, wenn eine ehemalige Protestantin mit einem rabbinischen Gelehrten zusammenlebt, dann kann nur eins passieren.
Und
er regnet
zu Hause nicht
an.
Nein.
Er regnet im Schlaf.
Aber du siehst, dass mein Feuer, Wiebke, du siehst, dass mein Feuer meine Frau entzündet. Was? Genau. Ich habe ihr nämlich nichts verraten, sonst sagt sie ja, du, dann komme ich ja gar nicht mehr mit, dann kenne ich doch das auswendig. Das heißt, es hat was mit Bund, Moral?
Ja, ich würde sagen, es ist eine ganz scharfe Trennung zwischen den Balzen,
genau.
Die Balzangehörigen und den Landwirten, die Landwirten.
Wunderbar.
Wunderbar.
Wir halten fest, Moriah. Er befindet sich ja in Samaria, Silke. Und Schomron ist ja das Land des falschen Bundes. Da wird doch der Baal-Brit, das Baalshaus steht doch dort. Und darum muss ihn Elia herausholen aus diesem Kontext, in dem ja purer Götzendienst besteht. Sie schreiben bitte auf die Polarität von Samarien und Gilead. Samarien, Jordan besteht ja darin, er befindet sich ja im Sündenpfuhl, Bruderfreund. Er befindet sich ja auf götzendienerischem Boden, wo zwar auch ein Bund geschlossen wird, aber ein Bund mit Baal und Astarte. Gott nimmt ihn raus und sagt, damit du da etwas erneuern kannst. Und die eigentliche Explosion kommt ja am Berge Karmel. Das Ganze ist ja nur ein Vorspiel. Die absolute Explosion ist ja später am Berge Karmel. Und das ist das Vorspiel. Das heißt, Elia muss selbst vorbereitet werden. Der Navi, der Prophet, der Künder, muss seinerseits vorbereitet werden auf die große, flammende Renovation oder Revolution des Kultes in Samarien. Dieser Kult muss, Margit, du bist bei mir, dieser Kult muss beendet werden. Gott kann ja nicht, schaut nicht mehr zu. Aber es ist eben ein evolutorischer und noch kein revolutorischer Vorgang. Es kommt zwar letztlich zu einer Revolution, aber die geht erstmal evolutiv, das heißt über Entwicklungsstufen. Und Elia, der Prophet, so wie alle Propheten, muss darauf vorbereitet werden. Natürlich hätte Elia sofort auf den Berg Karmel gehen können, Elfi aus Darmstadt. Gott hätte ihm sagen können, geh sofort auf den Karmel. Aber so arbeitet eben Gott nicht mit uns Menschen, sondern Gott erzieht uns, bereitet uns vor, führt uns heran auf die Phasen, die in uns erst reifen müssen. Darum muss Elia, wie jeder Prophet, in die Einsamkeit gehen, so wie Mose ja auch einsam war, Dvorah hat das ja gesagt, muss sich zurückziehen im jüdischen Kernland, sprich im Gilead, am Jordan, wo jüdisches Urland ist, Stichwort Josua, der den Jordan durchzog, und Stichwort seine Heimat Gilead, wo die Stämme, die drei großen Stämme sich niederließen, wo er zu Hause war, wo er jüdisches Bewusstsein ja kennt, ein Land, das noch nicht infiziert ist mit Götzendienst. Dort ist er einsam an einem Fluss und dieser Fluss trägt genau das Thema, um das es geht. Er muss auf die Bundeserneuerung, Rita und Eri, vorbereitet werden durch einen Rückzug in die Einsamkeit. Das heißt, Gott zieht ihn heraus, nachdem er diese harten Worte ausgesprochen hat. 3 Jahre wird es nicht regnen. Das heißt, es hat natürlich auch was, er muss ja selbst um sein Leben insofern auch sorgen, weil es ja kein Wasser gibt. Der Regen hört ja auf. Und Sie wissen, was es heißt, im Sommer bei 50 Grad, auch im Winter bei 30 Grad, in Israel kein Wasser zu haben. Darum sagt er ihm, geh zum Wasser, trink dort aus dem Wasser und nun die Raben werden dich versorgen. Das heißt, Gott gibt ihm durchaus eine Versorgungsgrundlage in der Einsamkeit des Jordanlandes, ihr Lieben. Und jetzt kommen auf einmal Raben. Und wer hat was zu den Raben gefunden? Sie sagt, unsere große Roswitha, Unglückstiere.
Ja, sind Unglückstiere, verachtete Tiere, die Bauern mögen sie nicht. Sie klauen die Eier aus dem Nest, holen
die Jungfrauen, können sie ja nicht versorgen.
Wer hat noch etwas dazu?
Die Raben sollen ja erstmal in der Arche Noah.
Richtig.
Und die, genau. Sie sind die, die nicht zurückkommen. Die da bleiben, die auf ihrer Fresse weggemacht und was du willst, kleine Arche, ja. Die kommen nicht.
Ja.
Ich weiß, die Kehrseite. Aber jetzt kommt die positive Seite des Raben, sie versorgen ihn.
Ja. Richtig. Genau, es gibt eine schöne Midrasch, eine schöne Legende, die Sie auch in dem Buch, das ich Ihnen empfehle, vorfinden. Die Raben haben zur Zeit Noahs versagt. Noah sandte ja einen Raben hinaus, um ihm anzukündigen, ob das Land sichtbar wurde nach der Sintflut. Und Sie wissen ja, steht ja in Noah 6 oder 7, 1 oder 2, ich glaube 6, steht, dass Noah einen Raben entsendet, der Rabe kommt nicht zurück, weil er diese treue Bewusstheit nicht hat. Der sieht einfach ein bestimmtes Land, das Land wurde langsam sichtbar, aber noch nicht deutlich, und er lässt sich irgendwo nieder, wo es für ihn praktisch ist. wo er sich wohlfühlt. Das ist, der Miller sagt, das ist die Rabenmentalität. Erstmal für sich selbst zu sorgen, aber nicht eine Verantwortung, ist ein Verantwortungsbewusstsein für den Sender, für das Herrchen in Anführungszeichen zu haben, der ihn entsendet. Nicht so die Taube. Die Taube hat eine gewisse Anhänglichkeit, sagt der Midrasch. Darum findet die Taube einen Ölzweig, kommt zurück und setzt sich bei ihm nieder. Und sie sendet er übrigens auch dreimal heraus, bis sie zum Schluss so viel Festland findet, dass sie gar nicht mehr kommt. Der Rabe hat versagt, er war als Dienstbote gedacht, kommt aber nicht zurück. Und Gott gibt auf diesem Midrasch dem Raben eine zweite Chance, indem er in diesem Fall den Elia ernährt, weil er damals keine gute Botschaft für den Noah überbrachte. Das ist ein kleiner Midrasch, eine kleine Anekdote nennt man das. Midrasch ist Anekdote. Sozusagen die Wiedergutmachung, die der Rabe den Menschen leistet, nachdem er zur Zeit Noahs es nicht gut tat. Es geht aber nur tiefer natürlich. Welche tiefere Bedeutung, da muss man natürlich wissen, was das Wort Rabe auf Hebräisch bedeutet. Es läuft immer auf Hebräisch hinaus. Ja?
Da steckt doch das Wort Ivri drin.
Moment, Ivri, Ore. Ja, indirekt ja. Indirekt ja. Was?
Ein Grenzgänger.
Nicht direkt. Pass auf, es ist indirekt. Es steckt was drin, Ivri und Orev, aber nur, wenn du die Buchstaben umstellst. Wenn du die Buchstaben umstellst, steckt das drin. Denn der heißt ja Orev, ich sage immer, wie der Rabe auf Hebräisch heißt. Orev. Können wir es einfach mal zusammen sagen? Orev. Rita von Bühler. Orev. Orev schreibt sich O-R-E-W im Hebräischen. Ein Vav Resh Vet. Ein Vav Resh Vet. Schreiben Sie es auf. Indirekt ist es der Hebräer, aber nur indirekt, Deborah. Es ist nur indirekt. Jetzt will ich nur mal sagen, weil das Hebräische da einfach eine klare Sprache hat. Ich will auch sagen, warum das Vogel Rabe etwas Besonderes im Hebräischen bedeutet. Der Rabe hat eine Mentalität, so wie der Fluss und so wie jedes Geschöpf in der Bibel, eine Mentalität, die sich in der Etymologie, in der Sprachetymologie beim Raben eben festgesetzt hat. Jedes Tier im Hebräischen, wenn Sie wollen, jedes Tier in jeder Sprache hat ja eine Entwicklungsgeschichte hinter sich. Die Menschen bezeichnen Gegenstände, so wie sie erleben. Auch im Germanischen, in unserer deutschen Sprache, wenn Sie im Duden nachschauen, wie das Wort Rabe entstand, ich habe nicht nachgeschaut unter Rabe, aber wenn Sie unter Rabe nachschauen, hat das auch eine etymologische Entstehung, wie ist das deutsche Wort Rabe entstand, über die germanischen, indogermanischen Wurzeln. Das hebräische Wort genauso, das hebräische Wort Rabe hat eine bestimmte Entstehung, die für uns wichtig ist. Und im hebräischen Wort Rabe steckt eine Bedeutung, die mit dem Wesen des Raben zu tun hat.
Ist das
ernst? Richtig, genau.
Das Zusammengesetzte, das Gemischte?
Richtig, genau. Wunderbar. Kannst du dazu was ausführen?
Naja, Erf, ja, das spielt natürlich jetzt beim Exodus eine große Rolle. Moschee hat außer den eigentlichen Kindern Israels eben auch andere Menschen mitgenommen. Die werden als Erf Rav bezeichnet,
ja.
Die quasi Konvertiten waren, also potenzielle Hebräer, die aber eben diesen ganzen Prozess auch nicht durchlaufen hatten und die immer wieder Probleme gemacht haben.
Richtig.
Erf ist natürlich das Gegenteil der göttlichen Einheit.
Ja, richtig, genau.
Das ist das eine, was auch vielfältig sein kann, aber trotzdem eine Einheit, eine Ganzheit bildet. Und Erf ist die Vielheit, die Spaltung, die Zerstreuung, das
ausgezeichnet.
Ja, so wie die 500 Götzen in
Ugarit, die 500 Götzen, beziehungsweise die vielen Baalspriester und die vielen Asherah-Priester. Wir schreiben auf, das Wort Erf hat zu tun, Orev, das Wort Erf hat mit Erf, bitte. Was? Mit Abend auf, mit Abend. Genau. Warum heißt der Abend Erev im Hebräischen? Weil es eine Mischung ist aus Tag und Nacht. Der Hebräer sagt Erev, auch das hebräische Wort Arvit, das kennen Sie, das Abendgebet, heißt deshalb Arvit, die Gebetsstunde am Abend, weil der Abend eine Mischung ist aus nicht mehr Tag und noch nicht Nacht. Können Sie notieren. Das hebräische Wort für Abend heißt Mischling, weil der Abend, die Sonnenuntergangszeit, nicht mehr Tag und noch nicht Nacht ist. Das heißt, es ist so eine Mischung. Es ist eine Mischung aus Tageslicht und schon Abenddämmerung. Und darum nennt der Hebräer das Abendgebet Arvit, beziehungsweise den Abendmischling. Und das ist das, was Thomas Ness brillant genannt hat. Dieser Erev Rav, diese Mischung, diese Vermischung der Kinder Israels, die sich ein bisschen an, sogar leider sehr stark, an den ägyptischen Kult anpassten und dennoch jüdisches Bewusstsein hatten, das war das Problem, der Kinder Israels aus Ägypten auszogen. Es gab ein Erev Rav, es gab eben viele Menschen, die heute, würde man sagen, assimiliert waren, adaptiert an einen fremden Kult. Und dieser Vogel dokumentiert eben diese Mischung. Ich habe in einem ornithologischen Buch nachgelesen, der Orev, der Vogel, hat eine Mentalität, die einerseits typisch Rabenmutter ist, eben seine Kinder zu vernachlässigen. Und zwar gibt es da, habe ich nachgeschaut, verschiedene Mentalitäten von Raben. Es gibt einen sogenannten Wüstenraben, der, wenn er eben nicht genug Futter findet, seine Kinder wirklich vernachlässigt. Der sagt einfach, da gibt es nichts zu fressen und dann müssen die Kinder wirklich hungern. Die Rabenmutter. Rabenmutter und Rabenvater. Es gibt aber in diesem ornithologischen Bericht, den ich für Sie gelesen habe, auch eine Erklärung, dass wenn ein Rabe eben viel Futter findet, Körner, in einem reichen Land, Stichwort diese Raben, die ihn ja wirklich versorgen, durchaus Futter für die Kinder bringen. Und der Rabe hat diese Ambivalenz, er hat nicht diese überdeutliche Mütterlichkeit, die bei ihm permanent ausgeprägt ist, wie bei jedem Vogel, sondern er ist ein Angepasster. Das ist die Mentalität laut diesem ornithologischen Bericht, den ich für Sie studiert habe, eines Raben. Wenn die Wüste Negev ihm nichts zu bieten gibt, dann sucht er nicht groß weiter, sondern lässt seinen Jungen einfach verhungern. Dann wird er eben zum Rabenmutter oder Rabenvater. Hat der Rabe eben in dem Umfeld, in dem er ist, ordentlich Körner, zum Beispiel in Gilead, in der Nähe des Jordan, dann wird er zu einer guten Rabenmutter, weil er dann sagt, wenn ich leichtes Futter im Edeka finde, Edeka in Konta, dann gehe ich zum Edeka und kaufe im Edeka ein. Findet er kein Edeka der Rabe, dann haben die Kinder verloren. Und diese Ambivalenz, Rita, des Raben drückt sich aus in seinem Namen ein Mischling. Und das passt natürlich wunderbar in die Mentalität der damaligen Zeit, in diese Vermischung zwischen einerseits Götzendienst und einerseits Gottesbewusstsein. Diese, wenn Sie bitte notieren, die Unbeständigkeit, Wiebke, die Unzuverlässigkeit des jüdischen Volkes, des Nordreichs insbesondere, zur Zeit Elias, soll ihm über diese Vögel dokumentiert werden. Er bekommt zwar Nahrung, und zwar reichlich Nahrung, sogar zweimal am Tag Fleisch und einmal am Abend Brot, was Deborah vorhin sagte, eben mit Fleisch und Manna in der Wüste. Aber es ist eine sehr ambivalente Geschichte und jetzt passen Sie auf, es steht da, es gibt einen interessanten Midrasch, der sagt, dass Elia gar nicht, warte mal, wo steht das da? Genau, schauen Sie mal, achten Sie mal auf Vers 6, ich lese nochmal Vers 6 vor. Schauen Sie mal auf Vers 6. Die Raben kamen zu ihm mit Brot und Fleisch am Morgen, mit Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach trank er. Was fällt Ihnen merkwürdig auf in Vers 6? Rita von Rüder. Warum, was ist hier wiederholt? In Vers 6 nochmal. Die Raben kamen mit am Morgen und am Abend, richtig, abends übrigens Erev, da kommt dieses Wort übrigens Erev vor. Bei Erev übrigens, wenn Sie da schauen, da ist schon dieses Wortspiel enthalten. Ve ha'orvim ba'eviu ba'erev. Ich sage es Ihnen mal auf Hebräisch, damit Sie es hören. Ha'orvim ba'erev. Orvim Erev. Hebräisch kann ich es im Vorteil. Bruder Freund, hören Sie es gerade so, wie ich sage? Ha'orvim Erev. Ich als Hebräer höre sofort das Wortspiel raus. Die brachten ihn am Morgen, damit es noch überdeutlich wird, ba'erev. Der Abend ist ja hier angesprochen in Vers 6, wenn Sie es bitte notieren. Das heißt, diese Ambivalenz der Zwitterhaftigkeit des Vogels, der Unbeständigkeit des jüdischen Volkes, ist schon durch dieses Wortspiel, die Raben bringen am Erev. Als Hebräer höre ich das sofort heraus. Die Kritik oder der Hinweis, die Verspottung, die Karikierung der gesamten Situation. Aber was fällt Ihnen in Vers 6 noch auf?
Das ist ja die Zeit der Opfer im
Tempel. Ja, nein, noch ganz noch viel einfacher. Die Raben kamen zu ihm mit Brot am Fleisch am Morgen und mit Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bache tranke. Was ist hier merkwürdig? Was stimmt hier nicht, Elfi?
Gut, Ron.
Nein, ja gut, zweimal am Tag Fleisch, das reicht. Mittags leider nicht, aber er kriegt dann mittags und abends. Der Orientale isst am Morgen und am Mittag, weil es zu heiß ist, isst er nicht gern. Das ist übrigens bekannt, am Mittag isst ein Orientale nicht. Er isst nur zweimal am Tag, morgens, wenn es noch nicht kühl ist, abends, wenn es nicht mehr kühl ist. Aber was ist merkwürdig an dem Satz?
Also ich denke, Essen wird ihm gebracht und ich muss auf der
Lassen. Oder noch schärfer ausgedrückt, noch schärfer, ist schon richtig, noch schärfer geworden. Nein, was fehlt in dem Satz noch deutlicher? Achten Sie einfach auf den formellen Vorgang. Nochmal. Einfach genau gucken. Die Raben bringen Fleisch am Morgen, Fleisch am Abend und aus dem Bache tranke. Was fehlt hier?
Dass er das Fleisch
isst. Warum steht nicht da, er aß das Fleisch? Ganz ein Wiebke, ganz nüchtern, wie Sie, wenn du etwas prüfst in deiner Wirtschaftskammer. Warum steht nur da, er trank aus dem Bach und er aß nicht? Warum steht das nicht da? Leute, die Bibel ist fragwürdig. Warum steht nicht da und er aß mit Dankbarkeit das Fleisch am Morgen und das Fleisch am Raum? Steht das nicht da? Das ist die Frage, die ich von Ihnen hören will. Und der Rabbi und die Kommentare fragen sich auch, was vermuten Sie, warum es nicht steht? Warum steht das nicht? Weil es eben nicht gegessen hat. Weil er gesagt hat, wenn mein Volk hungert, bin ich nicht bereit zu essen. Er hat den Witz mit dem Zaunfall auf Deutsch im Klartext verstanden. Das Ganze ist doch ein Wick mit dem Zaunfall. Das müssen Sie ja auch mal ausarbeiten in einer wissenschaftlichen Prüfung in New York. Das möchte ich Ihnen doch schenken. Wenn Sie eine Eins in einer wissenschaftlichen Prüfung von den größten Hochschulen der Welt bekommen wollen, muss das stehen. Sonst kriegen Sie keine Eins, die ich bekommen durfte. Lass mich das bitte erklären. Er steht nicht da. Und wenn Sie das nicht herausarbeiten, keine Eins. Sie müssen herausarbeiten, das will ich Ihnen doch schenken, das nicht steht im Text, er aß es überhaupt nicht. Und das ist ja genau der Punkt. Er hat verstanden, dass Gott ihm einen Wink mit dem Zaunpfahl gab, ihr Lieben, nämlich, wie kannst du essen, wenn Israel hungert, im Klartext. Israel hungert doch mittlerweile. Es ist eine schwere Dürre, das Volk kriegt nichts zu essen, es kommt kaum noch Regen. Er hat ja einen sogenannten Fluchwaldrauch wohl da ausgesprochen. Und Gott sagt ihm, du kriegst zweimal am Tag Fleisch und Brot. Und darum sagt Elia, nein, ich möchte nicht Fleisch und Brot essen, wenn mein Volk hungert. Und das ist die Lektion, die er lernen soll. Darum aß er nichts, sondern trank nur. Und das ist natürlich eine Vorbereitung, worauf? Auf den Berg Karmel, an dem Mose 40 Tage und 40 Nächte, Charlie, nicht aß und nicht trank. Das müssen Sie herausarbeiten. Das ist die Brillanz dieser großen heiligen Schrift, mit der ich Sie beschenken möchte. Ich wiederhole zum Mitschreiben, bitte. Notieren Sie. Elia wird immer mehr hineinberufen, der große Mose seiner Zeit zu werden, Wiebke. Elfi, ich wiederhole immer, damit Sie es gut hören von mir. Eri, Elia wird immer mehr hineingefordert und hineingefördert in die große Erfahrung seines Vorbilds Mose. Mose ist schon längst im Himmel. Aber Gott sagt ihm, du bist der neue Mose und du bist auch das Vorbild aller künftigen Neviim. Wenn Sie bitte notieren, Elia ist deshalb so wichtig, und darum mache ich mit Ihnen Elia, weil er die Schaltstelle ist, Frau von Bühler. Er ist die Schaltstelle zwischen dem ersten Mose und allen künftigen Propheten Israels. Nur, dass Sie wissen, welche Bedeutung Elia hat. Das ist nicht irgend so ein kleiner Wicht, der da mal rumhüpft. Weil manche denken, man macht eine gleiche Jesaja, der Dr. Lapide. Dr. Lapide macht deshalb nicht Jesaja mit Ihnen dieses Wochenende, weil wir erstmal den Elia, den Vater, den neuen israelitischen Propheten verstehen müssen. Und der Talmud sagt deutlich, Elia ist der neue Mose. Und nach Elia werden sich alle Propheten Israel messen, Eri. Alle. Und Elia muss sozusagen, um in diesem Computerdeutsch zu bleiben, ihr Lieben, konfiguriert werden, nenne ich das. Er muss konfiguriert werden, Rita von Bühler. Er ist noch nicht so weit. Er muss in diesem Mose, in dieser furchtbaren Zeit der Dekadenz, konfiguriert werden. Und er muss in diese Mose-Erfahrung, am Berge zu brennen, für Gott zu brennen und die neue Tora dem Volk zu geben, hineingeführt werden, und das geht nicht über Nacht. Und darum bekommt er etwas von Gott gezeigt, mit dem Appell, streng genommen solltest du das nicht essen. Ich gebe es dir zwar, und Elia hat das natürlich verstanden, und darum steht in dem 6, und das können Sie aufschreiben, aß er eben nicht dieses fette Brot, weil er sich sagt, ich möchte diese Fleischtöpfe nicht genießen. Wenn mein Volk hungert, und der Hunger wird ja immer schlimmer, Stichwort die Frau zu Sarepta, der Hunger wird immer schlimmer, und Elia hat gemerkt, ich kann nicht essen und ich kann nicht genießen, wenn mein Volk hungert. Das Einzige, was er tun kann, ist trinken, gut und um nicht zu verdursten. Bitte. Ich höre nichts von ihm.
Wenn er es nicht isst, dann nimmt es ja niemand. Dann müsste er ja das Fleisch jemandem geben. Aber wenn er es dann nicht, also selbst, dann ist es ja nur Hunger, das nützt ja keinen
Hunger. Das ist eine gute Überlegung. Sehr gute Überlegung. Das ist eine gute Überlegung. Ich möchte Folgendes sagen. Wissen Sie, wenn Gott etwas plant, dann ist es durchdacht. Da kann ich mir vorstellen, dass dieses Fleisch für die Menschen entbehrbar war. Es gibt sogar einen Midrasch, der sagt, dass die Raben, woher das Fleisch nahmen übrigens. Gut, dass Sie das sagen, Frau Mimran. Woher haben die Raben das Fleisch überhaupt genommen? Woher wussten die erstens, fragt der Midrasch, dass es koscheres ist? Der hätte ja kein Schweinefleisch essen können. Frau liebe Margit Reichle, du große Dame aus Karlsruhe, woher haben die Raben das Fleisch genommen? Die konnten doch nicht schlachten. Frage an dich, was vermuten Sie, denken Sie mit, es macht Spaß, Bibelarbeit zu betreiben. Frau Göß, Frau Schneider, woher haben die das Fleisch genommen?
Vom Wahlopfer.
Ah. Oh. Diese brillante Frau hat was gerochen. Das ist es. Ja. Rita von Bühler, nicht Rita, Roswitha von Bühler wollte ich sagen. Roswitha von Mücksch hat etwas gesagt. Es gibt ein Midrasch, der Folgendes sagt, die gingen zu den Fleischtöpfen von König Achab, der war ja nicht weit davon, haben das dort gestohlen, weil Raben ja diese Stehlnatur haben, die nehmen ja, was man fressen kann, und brachten es ihm. Nicht mit dem Wunsch, dass es wirklich ist, sondern dass es gerade nicht ist. Danke, Frau Mimran. Sie haben aus den Fleischtöpfen von König Achab, ein Midrasch natürlich, der durchaus plausibel ist, sie haben das Fleisch aus den riesigen Königstöpfen König Achabs genommen, und das schadet ja nichts, wenn der Kerl mal nicht so viel zu fressen hat, der König, und man kann auch sagen, aus dem Baalskult. Und dieses Fleisch aß er eben nicht, weil er durch göttliche Inspiration wusste, streng genommen will Gott, dass ich es nicht esse, sondern dass ich gerade merke, Nein sagen ist hier die Kunst. Nein sagen, nicht Ja sagen. Das ist ja die Kunst überhaupt in der Bibel, nicht zu allem Ja sagen und hineinschieben, was man hineinschieben kann, sondern eben spüren, das ist nicht koscher. Das Fleisch ist, ich weiß ja nicht, ob es koscher ist. Es gibt da verschiedene Midrasche, es gibt einen Midrasch, der sagt, dass es durchaus koscher war. Und er es dann aß. Aber ein anderer Midrasch, der mich sehr berührt, sagt, dass das Fleisch eben nicht koscher war und er es dadurch nicht aß. Und das ist etwas, was mich sehr berührt, weil es eben zum Ausdruck bringt, in welcher Ambivalenz Ahab und Elia standen. Jetzt, genau, Moria. Mir fällt
noch eine andere Entsprechung ein, dadurch, dass er es nicht aß, das war jetzt vorher die Frage, die sie beantwortet hat. Wenn er in der Mosche-Tradition war, dann fällt mir ein, dass Gott ja nach der Sünde mit dem Volk, das Volk vernichten wollte, und Mosche hat gesagt, wenn du die, oder wenn ich mit den Beinen, wenn du mit mir neuen Bund schließen willst, das will ich nicht, wie nur sterben. Das
richtig.
Ist doch auch eine Entsprechung von Mosche Tradition zu Eliahu,
richtig.
Die ja auch hier verweigert hat, etwas zu tun, was durchaus eine Möglichkeit bestanden hätte.
Ja, ist ein sehr schöner Kommentar.
Ein Stück,
ja.
Ein Stück Tradition.
Genau, und ja. Genau, genau. Und schreiben Sie auf dieses Thema Erev, des Orev, schreiben Sie auf, ich will Ihnen noch gleich mehr sagen, dieses hebräische Wort Orev, der Orev, der Rabe, hat noch weitere Implikationen. Noch einmal, wer Hebräisch kann, Liebke, ist klar im Vorteil. Der Erev ist die Vermischung, wenn Sie es bitte notieren. Der Erev bedeutet die Vermischung und das, was Thomas Nest brillant herausgearbeitet hat, der künftige Jude in Bamberg, der erste Bochumer Bamberger Jude, du bist übrigens auch ein Mischling, ein Bochumer Bamberger Jude. Ein Bochumer in Bamberg. Ein Bochumer Jude in Bamberg will Jude werden. Ein Bochumer Westfale will in Bamberg Jude werden. Das ist auch eine Realität. Thomas Ness hat das brillant herausgearbeitet. Der Vogel verkörpert die Ambivalenz des jüdischen Volkes. Und Elia muss am eigenen Leib, Liebke, die Zerrissenheit erleben. Diese Zerrissenheit seines jüdischen Volkes, diese Vermischung zwischen einerseits Gott noch vertrauen, den Tempel haben und Gott bekennen, andererseits aber unmögliche Dinge betreiben, die den Gott Israels verletzt. Das nennt man Synkretismus, wenn Sie es gerade aufschreiben wollen. Synkretismus nennt man das. Synkretismus heißt Mischlingsgeschichte. Ein Mischgottesdienst, den Gott überhaupt nicht liebt. Eine Vermengung, die ungesund ist. Und ich werde Ihnen noch im Laufe des Tages sagen, warum in den Augen Gottes Synkretismus schlimmer ist als Polytheismus. Wir können es ja vielleicht jetzt schon ein bisschen herausarbeiten. Warum, Bruder Freund, warum ist in den Augen Gottes ein Synkretismus schlimmer als reiner Polytheismus? Was denken Sie, Bruder Freund? Synkretismus ist, wie gesagt, halbe-halbe. Wenn Sie sagen, ich bete den Gott Israels an, aber sagen ein bisschen Baal, ein bisschen Astarte, ein bisschen Chemisch, ein bisschen Menschenopfer kann er nicht schaden. Warum ist das für Gott mehr verletzend, als wenn Sie nur Götter anbeten? Und die Situation, ihr Lieben, unter König Ahab war ja synkretistisch. Man glaubte immer noch an den Gott Sebaoth. Ahab sagt, spricht ja auch im Namen Gottes. Aber er sagt sich, naja, ein bisschen Chemisch kann man trotzdem machen. Ein paar Menschenopfer bringen und meine Gattin in ihren Baalstempel, das kann ja nicht schaden. Warum mag Gott diesen Synkretismus nicht, Rita?
Weil es nicht Fisch noch Fleisch ist.
Erstens, die Dame?
Und das Umkippen sehr nahe liegt.
Richtig, genau. Und?
Wenn nicht Lautes mag, nicht einmal, sondern elf oder mehr.
Was?
Gott mag nichts dazwischen.
Ja.
So laut, so eine Wischi.
Und auf jeder Hochzeit tanzen?
Genau, sondern entweder ganz die oder lieber einer.
Genau, und warum ist Synkretismus gefährlicher als Polytheismus?
Weil Gott es eher beleidigt wird.
Richtig, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, wer hat noch etwas? Nora und, Georg Stoll.
Jetzt hat er praktisch auf die gleiche Stufe gestellt wie die andere Götter. Einmal den und so.
Ja.
Für den, der es betreibt, ist es praktisch die gleiche Stufe.
Wunderbar, ich bin schon sehr dankbar für die tollen Beiträge. Woran ich möchte noch einen.
Ja, das wollte ich auch sagen, wenn wirklich neben Gott auf gleiche Stufe andere Götter gestellt werden,
ja.
Dann ist das ja schlimmer, als wenn Gott gar nicht vorkommt,
ja.
Und man nur diese Götter anbetet.
Ja.
Gott sagt ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Ja.
Das heißt, wenn du mich gar nicht kennst, wenn du mich ignorierst und du läufst nur anderen Göttern nach, musst du das tun.
Ja.
Aber wenn du mich quasi vergleichst mit anderen Göttern,
ja.
Zu mir ebenbürtig stellst,
ja.
Ist es ein
noch ein Gedanke, sehr schön. Christel Lanzenberger.
Also Nebengötter hat, der gehört ja eigentlich zum Volk Israel dazu. Die anderen gehören gar nicht zum Volk dazu.
Wer
Nebengötter hat, neben diesem Gott, der,
ja.
gehört ja eigentlich zum Volk Israel dazu.
Ja, wieso? Nebengötter will doch Gott gerade nicht haben, Christel.
Nein, aber die Nebengötter, das haben ja die Juden gehabt eigentlich. Und die anderen, die also nur Angehörige sind,
Ja. Ja. Ja, ja, und warum will Gott eben diese Mischung nicht? Warum will Gott gerade das nicht, was die anderen Völker verkörpern, nämlich den Götzendienst der anderen und Gottesdienst? Warum ist das so gefährlich? Wo ist die Gefahr darin?
Da kommt ihr sollt heilig sein, wo ich die Heiligkeit.
Ja.
Und dieses Heiligkeitsgebot wird was verletzt, wenn ich neben
ja.
Gott Israel
ja. noch kein Gehör habe. Genau. Einverstanden? Noch ein Gedanke, Margit?
Also ich könnte mir vorstellen, dass in der Generation, wo es gerade geschieht, da ist es noch halb halbe. In der nächsten Generation ist es schon zwei Drittel, ein Drittel.
Genau.
Und irgendwann wird Gott gar nicht mehr existent
sein, sondern
nur noch das andere
vorstellen. So, richtig. Genau. Und es, ja genau, kurz, Giovanna?
Ja, und weil es auch in seinem Namen passiert. Wenn ich noch sein Vertreter bin und ich sage, ich glaube an ihn,
ja.
dann könnte es ja sein, dass die anderen, die mich beobachten dabei, denken, ja, mein Gott, der findet es in Ordnung, dass ich tue.
Richtig, richtig, sehr schön. Ich brauche noch eine Abrundung.
Wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Ist
ja.
Altes Sprichwort.
Ja, ja. Noch eine Ergänzung? Ist alles richtig, aber noch eine Ergänzung?
Geistiger Ehebruch,
ja.
Das ist eine Nivellierung, ne? Alles wird auf eine Stufe gestellt.
Ja, wunderbar. Eine Ergänzung noch?
Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt er.
Ja, richtig, das gibt es auch. Gott ist eifersüchtig und will deine ganze Hingabe. Ich will es abrunden. Sie wollen was sagen?
Ja, vielleicht das Stichwort Lüge oder
ja.
Verblendung.
Ja, 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 ja.
Als,
ja, ja. Und der Tief, ja, Thomas Ness.
Ja, wenn sich diese Vermischung durchsetzt, dann ist der Teshuvah praktisch unmöglich.
Ja.
Weil man es nicht mehr erkennen kann.
Ja.
Weil es wird sozusagen alles gleichgeschaltet.
Ja.
Und sonst, wenn es nicht vermischt ist, ist der Gegensatz einfach größer.
Ja.
Und damit auch die Möglichkeit zu erkennen, hoppla, wo sind wir eigentlich gelandet?
Ja, ja einfach richtig. Richtig. Und noch ein Gedanke, ist völlig richtig, wie das zusammenfassen. Synkretismus hat immer das Element, ich traue Gott nicht zu, für mich alleine zu sorgen. Wenn ich sage, ich bete sowohl Gott als zusätzlich zu dem, was wir gesagt haben, ich brauche aber noch ein bisschen Chemosh oder Milkom Charlie oder noch ein bisschen die Astarte, heißt das, der Gott, der dich aus Ägypten herausführte, taugt nicht wirklich. Und das ist eine Verletzung. Das ist eine Verletzung und vor allem, es hat was mit mir zu tun, dass ich nicht wholehearted bin, dass ich nicht in mir spüre, dass ein Gott mich umfassend versorgen kann. Wenn ich sozusagen noch in den Hintertürchen noch diesen Baalskult brauche oder die Asherah, heißt das, lieber Gott, du hast mich zwar aus Ägypten geführt und hast für mich das Meer gespalten und du hast mir Manna gegeben und du hast mir die Propheten geschenkt, das heilige Land und die 10 Gebote, aber ehrlich gesagt, ich traue dir nicht zu, dass du mein ganzes Leben in den Griff kriegst, das kannst du nicht. Dazu brauche ich noch ein paar kleine andere Hausgötzen. Und darum ist es immer wieder, und das ist genau der Punkt, den ich mit ihm besprechen will, das Thema der Bibel ist, warum, was ich Ihnen gestern gesagt habe, lassen sich die Kinder Israels nicht ein. Und ich kann Ihnen sagen, warum. Jetzt sind wir beim weiteren Höhepunkt, 6000 Meter Höhe. Weil die Kinder Israels in einem Land aufwachsen, in dem man aufgrund der Härte der Witterungsbedingungen wirklich ständig auf 1000 Götter angewiesen war, die für einen sorgen. Sie wissen ja, Laban hat ja schon Hausgötzen. Michal und Saul hatten Hausgötzen. Schreiben Sie auf, wir leben in einer Gesellschaft, in der man wirklich Hausgötzen hat. Das ist so, wie wenn Ulrich und Rita von Bühler zu Hause noch so ein paar kleine Hausgötzen haben, weil Rita von Bühler sagt, naja, für harte Zeiten brauche ich noch einen kleinen Götzen bei mir im Bett. Wenn Rita von Bühler sagt, wenn es ganz hart auf hart kommt und nachts ein Donnerwetter kommt, habe ich ja noch den Götzen unter dem Bett von Ulrich von Bühler. Und den Götzen hole ich raus, wenn es donnert. Oder wenn zum Beispiel die Margit Reichle sagt, naja, wenn ich nicht genug zu essen habe, wenn der Edeka schon zumacht und ich habe kein Essen zu Hause, dann hole ich meine Puppe unterm Bett und die bete ich schnell an, damit der Edeka mir doch noch am Morgen was gibt. Das nennt man krumme Touren. Und das ist genau übrigens, wenn Sie notieren, das ist die Situation im vorderen Orient zur Zeit der Bibelwiebke. Im ersten Jahrhundert wimmelt es wimmelt vor Hausgötzen. Das wissen wir allein, wenn wir die Bibel anschauen. Jede Familie hatte Hausgötzen. Jede
Geschichte, wie Sie den Hausgötz mitgenommen hat und dann
Rachel und Laban, genau. Jeder Mensch hat auch sogar Michal, die Königstochter, hat Hausgötzen, die sie in ihr Bett versteckt, damit man den David nicht findet.
Es geht mir nach der Art der Weiber, ich kann nicht aufstehen.
So ist es. Es wimmelt vor Götzen und es wimmelt vor Göttern. Und in diesem Umfeld ist Israel aufgewachsen. Und darum bitte ich Sie zu notieren, dass in einem solchen Umfeld eben die Bereinigung dringend angesagt ist. Notieren wir bitte erst einmal. Israel wächst auf, nicht nur im Kontext von Ugarit, in dem es ja die großen Kultstätten gibt, sondern es gibt eben auch Privatgötter, die du bei dir im Bett hältst. Privatgötter, im Klo, im Garten. Es wimmelt von Baalim. Es gibt einen Eigner für Kinder, für jeden Kindstod, für Sexualität, für Essen, Trinken, was ein Zirkus ohnegleichen. Und natürlich schreiben sie auch in Kanaan selbst, im Mutterland der Juden, nicht nur in Ugarit, sondern Kanaan, wir sprechen ja von Kanaan, gibt es kananäische Gottheiten ohne Ende. Es gibt den Chemosh und den Milkom und da gibt es den sogenannten El. Es gibt ein El, aus dem sich später Elohim entwickelt. Das ist eine eigene Gottheit, die nur in Kanaan für Fruchtbarkeit zuständig ist. Und aufgrund von Ausgrabungen und von Erwähnungen in der Bibel, die haben ja vorhin gesagt, dass die Bibel strotzt vor Baalstätten. Es gibt den Baal Peor und es gibt sogar eine Geschichte zur Zeit von Gideon. Sie wissen, Gideon wird wie zusätzlich genannt. Wer weiß, wie Gideon, ein guter Freund, zusätzlich genannt wird. Bei Gideon gibt es schon mal so ein Eklat. Gott sagt, Gideon, du musst den Baal und die Aschere einreißen. Das ist ja nicht nur ein Thema von Eliau. Und Gideon wird genannt Jerubbaal. Wenn Sie zu Hause nachschauen wollen, in Richter 9. Jerubbaal. Weil Gideon ebenfalls, so wie Elia, den Baalskult seiner Zeit beendet. Er zerreißt den Baal in Stücke. Und da, deshalb können Sie nachlesen, Richter 9. Und er wird von seinen Mitmenschen genannt Jerubbaal. Derjenige, der den Baal bekämpft. Das heißt, in dieser Zeit gab es schon Exzesse und Menschen wurden sogar benannt, darum sage ich das, Menschen wurden benannt nach diesen Exzessen. Gideon kriegt einen Zusatznamen, das habe ich in einem Quiz als eigene Frage formuliert, Kämpfer des Baal. Er wird ein Baalskämpfer, weil er es wagt, die Baals Kulte seinerzeit so niederzureißen. Und so, wenn Sie schauen, gibt es Tonnen von Begebenheiten in Israel, die Baals Bezeichnung nach sich reißen. Es wimmelt im Klartext. Und darum muss Elia in einer Zeit auftreten, in der endgültig mit diesem Synkretismus gebrochen wird. Denn die Versuchung ist natürlich groß, Jivana. Die Versuchung, diesem Hausgötzen A, B, C, D oder E nachzulaufen, ist da. Und sie drückt aus, ich wiederhole, ein massives Misstrauen deinem Gott gegenüber, der dich aus Ägypten befreit hat und der dich versorgen kann. Und vor allem, was Sie auch gesagt haben, die Einheitlichkeit Gottes wird gefährdet, wenn Sie eine Vielheit an Göttern in Ihrem Leben praktizieren. Da kann der eine Gott keinen Raum einnehmen. Und die Idee des Monotheismus, mit dem wir Juden die Welt beschenken durften, die ganze Welt beschenken durften, besteht in der Radikalität des Monotheismus, in der Ausschließlichkeit des Monotheismus, der wirklich keinen halben Gott neben sich duldet. Nicht mal den kleinsten Hausgötzen für schlechte Zeiten. Und wenn eben dieser Ahab sagt, ich brauche mal für schlechte Zeiten diese Isabel-Geschichte oder ich brauche diese beiden Kälber in Dan, dann geht das nicht. Verstehen Sie, es kann nicht etwas Gesundes wachsen, Jivana, wenn das Alte noch da ist. Es kann nicht etwas Gesundes entstehen, wenn das Kranke nur das kranke Krebsgeschwür wuchert. Das muss rausgeschnitten werden. Und darum sagt ihm Gott über diesen Oref, den Raben, dass diese Mischung so nicht weitergehen kann. Eliyahu hat es verstanden, darum isst er eben nicht, laut diesem einen Midrash, sondern trinkt nur, weil er eben trinken braucht, um zu leben, so wie eine Annäherung an Mose. Und er bleibt dort verborgen, und diese Verborgenheit will ich Ihnen auch erklären. Ich will Ihnen etwas ganz Tiefes erklären, das habe ich neulich mir selbst nachts um 3, meiner besten Arbeitszeit, ausgedacht. Dieses Verbergen ist nicht nur ein Schutz vor Isabel und ein Schutz vor Achab, sondern wissen Sie, was Verbergen in der jüdischen Theologie wirklich bedeutet? Ich habe darüber ganz tief nachgedacht, weil ich unserer Köhn, unserer wunderbaren Freundin aus dem Bergstein, etwas gern, der Helene Köhn etwas geben wollte und Ihnen auch. Was bedeutet in der Radikalität des jüdischen Denkens verbergen, Liebke? Was wolltest du sagen? Geht in die richtige Richtung. Wer verbirgt sich? Genau, Esther ist die sich verbergende. Wer ist im Judentum derjenige, Helene Köhn? Köln. Der sich verbirgt. Wer verbirgt sich vor uns? Gott verbirgt sich vor uns. Deus absconditus, wenn Sie das bitte notieren. Die alten Lateiner, die lateinische Theologie, nannte das immer wieder der Deus absconditus. Der Deus absconditus ist in der großen scholastischen Literatur des Abendlandes der sich verbergende Gott. Elfi. Deus absconditus, schreiben Sie es bitte auf. Absconditus, lateinisch der sich verbergende Gott. Und mein Eindruck ist, wenn Eliyahu sich verbergen soll, soll er auf eine ganz intime Weise, Georg Stoll, mit diesem Deus absconditus, mit diesem Mysterium Gottes als Navi in Beziehung treten, jenseits von Lärm und Geschrei und Ablenkung des Alltags. So dass für mich diese Verbergung, liebe Freunde und Freundinnen, in Löwenstein etwas ganz Tiefes hat. Und da eine ganz tiefe spirituelle Bedeutung, nämlich in die Verborgenheit Gottes hineinkommen und das Mysterium Gottes auf eine tiefe Weise erleben, was für ein Navi ja unverzichtbar ist. Wenn ein Navi nicht in diese Verborgenheit Gottes hineinkommt, wie Mose, komm zu mir hinauf in den Berg und lass los von allem Irdischen. Merken Sie, wie tief wir sind, Margit, beziehungsweise wie hoch unser Flugzeug ist, wie tief wir heute und hoch sind. Du musst in die Verborgenheit Gottes hinaufgehen, später geht er ja wirklich auf den Berg Karmel, so wie Mose, denn sonst kannst du mit dem Geist Gottes nicht kommunizieren. Ich wiederhole, als siehe, du kannst den Geist Gottes nicht in dich aufnehmen und das Volk erneuern zu wahrem Monotheismus, wenn du selbst diese Nähe, diese Abgeschiedenheit Gottes nicht erlebt hast. Und je weniger Materialität du zu dir nimmst, desto besser. Und darum gibt er ihm zwar Fleisch und Brot zweimal am Tag, aber Elia merkt, im Grunde will Gott, dass ich Nein sage, ein Neinsager werde, in einer Zeit, in der alle Leute eben alles essen, was es da nur so gibt. Und das ist die Kunst einer richtigen Bibelarbeit. Richtige Bibelarbeit heißt zwischen den Zeilen lesen. Und darum beschenke ich sie ja und komme ja und brenne so mit ihnen, weil ich ihnen zeige, welche Schätze in dieser Bibel stecken. Elia soll Nein sagen in einer Zeit, in der alle Menschen Ja-Sager sind, billige Ja-Sager. Und diese Vermischung zwischen Nein sagen und Ja sagen, zwischen ein bisschen Gott und viel Götzendienst, das wird am Nachal Kerit, am Bundesbrunnen oder am Bundeswasser endgültig besiegelt. Es gibt einen Widerstand, er sagt, er war ein Jahr dort. Ein ganzes Jahr musste er dort bleiben, in dieser Einsamkeit dieses heißen Klimas. Es ist zwar nicht Negev, aber es ist dennoch heim genug. War es genug, es ist eine ziemliche Wüstenlandschaft dort am Jordan, auch sehr warm, sehr heiß. Und vergessen nicht, es ist ja Dürre. Es ist ja wirklich Dürre. Wenn er nicht isst, gibt es nichts anderes. Aber Elia sagt sich, wenn ich ein Mann Gottes bin, und er ist ja ein Mann Gottes, dann wird mir das Wasser reichen. Dann wird mir dieses Wasser und die Botschaft, die Gott mir zu verstehen gegeben hat, reichen. Und darum eben dieses eine Ja, geh fort, verbirgt sich aus dem Machbar zu trinken und die Raben und so weiter. Und ich will jetzt noch kurz etwas sagen, noch etwas zum Thema Rabe, damit Sie merken, wie tief Hebräisch ist in Geburt Bibran. Das Wort Erev, was Thomas Rest so wunderschön gesagt hat, hat noch eine andere Bedeutung. Das Wort Erev hat etwas zu tun mit sich mischen. Sich mischen im Sinn von sich einmischen, wenn Sie das bitte notieren. Das habe ich mir neulich vor Augen geführt, weil ich Hebräisch halt sehr gut kennen darf. Wenn Sie notieren, bitte. Erev heißt nicht nur vermischen, sondern auch einmischen. Waldhaut. Sich einmischen. Und wer kann mir nun den Satz ergänzen und sagen, was hat das Einmischen zu tun mit dem Leben am Nachal Kerit? Wo steckt eine tiefere Bedeutung, Moraya? Was hat Einmischen, wo könnt ihr durch das Wort Einmischen erziehen, dass dem Erev auch in der Wut noch eine weitere Botschaft für ihn geben? Bitte.
Ja, Gott hat sich eingemischt durch Elia, der sich...
Wunderschön, Dankeschön. Gott mischt sich ein, Rita. Gott mischt sich in das Geschehen ein. Gott schaut nicht mehr tatenlos zu, sondern Gott gets involved, sagt man. Mischt sich ein, interveniert. Und noch etwas, Elia soll nämlich auch sich einmischen. Und zwar noch viel heftiger, als er es bislang getan hat. Aber dazu bedarf es einer Vorbereitungszeit, einer Zeit der Verborgenheit. Ich wiederhole, Elia muss sich zurückziehen in die Einsamkeit, laut Midrasch ein Jahr lang nur Wasser trinken. Gott begegnen am Jordan in seiner Heimat, vielleicht ein paar Körner essen, die er da findet, aber mit Sicherheit kein Fleisch, denn Fleisch ist nicht koscher. Er kann sich nicht darauf verlassen, dass das Koscher-Zertifikat draufhängt an dem Fleisch. Daher sagt der Midrasch, er hat das Fleisch natürlich nicht gegessen, was Gott ja auch wollte. Vielleicht hat er ein bisschen Brot einmal in der Woche gegessen, aber überwiegend getrunken. Denn wenn du vom Wort Gottes lebst, hast du keinen Hunger. Aber das andere, was für mich so wichtig ist, dass Gott ihm über diesen Orev und Erev sagen will, ich bereite dich vor auf die größte Mission deines Lebens, nämlich die Erscheinung am Berge Karmel. Die größte Erfahrung Elias wird sein, wenn in Kapitel 18 auf den Berge steigt und radikal für Gott eine Scheidung trifft zwischen dem Synkretismus und dem radikalen Monotheismus. Aber das Schöne an der Bibel ist, auch ein Navi, auch ein Prophet muss vorbereitet werden, ihr Lieben. Wenn Sie das bitte notieren. Der Midrasch sagt, auch Mose, Silke, musste vorbereitet werden. Mose musste auch lange Zeit Hirte seines Schwiegervaters sein, Frau Givana, meine geliebte Schwester. Er musste vorbereitet werden. Er konnte nicht sofort Ägypten aus den Kinder Israels, aus Ägypten herausgeguckt, sondern er musste lange Jahre, 40 Jahre, in der Wüste ein kleiner, mittelmäßiger Hirte sein, der kleine Schäfchen hin und her schiebt. Dann erst hat ihm gesagt, so, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt bist du gereiht und gehst zum König von Ägypten. Und so auch hier, so sehe ich das auch hier. Elia, der Mann Gottes, der große Vorbild aller künftigen Propheten, muss erst in die Schule gehen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Er geht in die Lehre, in die Einsamkeit. Das ist typisch für alle großen Männer Israels. Du musst erst mal in die Einsamkeit gehen. Und wirklich spüren, was Gott mit dir in dieser Einsamkeit macht. Und dann kommt die Explosion am Berge Karmel, die beispiellos in der Bibel ist. Die beispiellos in der Bibel ist. Auch im Neuen Testament wird Elia am Berge Karmel ja das Vorbild der Reinigung bedeuten. Und Sie wissen ja, die Verklärung am Berg der Verklärung wird ja Mose neben Elia und Josef stehen. Sie wissen, keine Gestalt außer Mose hat im Neuen Testament so eine theophore Bedeutung wie Mose und Elia am Berge Karmel bei der Verklärung Jesu. Kurzum, wenn Sie so wollen, wird Elia gereinigt, wird verklärt, wird vorbereitet. Und jetzt achten wir auf Vers 17, das Land, das, der Bach vertrocknet, genau, also das haben Sie aufgeschrieben, vermischen und einmischen. Er muss vorbereiten auf die Vermischung und die Einmischung und die Anteilnahme an seinem Volk. Aber zunächst mal erst die Geborgenheit in Gott. 8, Vers 8, was haben Sie herausgearbeitet? Gott geschah wieder, und achten Sie, unterstreichen Sie Vers 8 wie in Vers 2. Da geschah zu ihm seine Rede ein Sprechen. Wie in Vers 8, unterstreichen Sie Vers 2 und Vers 8. In Vers 2 steht, da geschah seine Rede zu ihm ein Sprechen. Und in Vers 8 steht noch einmal, da geschah seine Rede zu ihm ein Sprechen. Ein Jahr ist vergangen, laut jüdischer Tradition, ein Jahr. Und Gott erscheint ihm und brennt erneut zu ihm und beruft ihn erneut heraus.